kann mich noch sehr gut an meine Zeit der Bekehrung erinnern, wo ich mein Leben das erste Mal so richtig bewusst an Jesus übergeben habe. Darauf folgte eine sehr intensive und sehr schöne Phase in meinem Leben. Ich fühlte mich ein bisschen wie ein vertrockneter Schwamm, der zum ersten Mal mit Wasser in Berührung kam. In jeder freien Minute studierte ich Gottes Wort und wollte ihn besser kennenlernen. Ich sog alles in mich auf und triefte förmlich vor Glück und Freude und Liebe zu Christus. In dieser Zeit war alles andere nicht mehr so wichtig in meinem Leben. Die Finanzen, mein Job, meine Gesundheit, gewisse Umstände, alles war irgendwie Nebensache geworden. Jesus hat mich von all meiner Last befreit und hat mich ganz neu gemacht. Auch den Tag meiner Taufe werde ich bestimmt nicht mehr vergessen, wo ich Zeugnis geben konnte, was Jesus in meinem Leben getan hat und was mich dazu bewegt, dass ich sein Kind werden möchte. Ich durfte nicht nur vor der sichtbaren, sondern auch unsichtbaren Welt bezeugen, dass ich jetzt ihm gehöre. Ein weißes, reines Blatt stand nun zur Verfügung, wieder neu beschrieben zu werden. Und der neue Autor oder der Autor dieses Werks war Christus, mein Erlöser und mein bester Freund. Ich muss ganz ehrlich sein, manchmal sehne ich mich nach dieser Zeit der ersten Liebe ein bisschen zurück. Das war wunderschön. Doch heute gibt es Momente in meinem Glaubensleben, die sich nicht mehr so frei anfühlen, vielleicht eher anstrengend. Manchmal ist es mühsam, sich zusammenzureißen. Eigentlich weiß ich doch, was ich tun sollte. Ich frage mich dann oft, bin ich überhaupt ein gutes Zeugnis für Jesus? Was sagt denn mein Leben aus? Lebe ich überhaupt das, was ich predige, oder bin ich nicht viel besser als die Pharisäer, die zwar wissen, was man sagen muss, aber vielleicht in ihrem Verhalten doch nicht ganz das umsetzen, was sie meinen oder sagen? Gedanken gehen mir durch den Kopf, wie zum Beispiel, wenn ich mehr Bibel lesen würde, dann wäre alles wieder so wie früher. Wenn ich mir mehr Zeit zum Gebet nehmen würde, dann hätte ich auch die Kraft zu überwinden. Wenn ich eine Bibelschule besuchen oder vielleicht Theologie studieren würde, ja, dann wäre Christus wieder mit mir und würde mich führen und alles könnte wieder so sein wie damals. Ich frage mich, warum kommen diese Gedanken auf? Was ist verantwortlich dafür, dass es mir so geht? Sind denn diese Gedanken wahr und kommen sie von meinem Vater im Himmel? Spricht Gott hier durch mein Gewissen zu mir, um mir zu helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen? Ich weiß nicht, wie du diese Fragen beantworten würdest, und ich bin sicher, sie sind nicht ganz einfach zu beantworten. Am Ende der Predigt werden wir nochmal ganz konkret auf diese Fragen zurückkommen. Vielleicht kennst du das Gefühl, was ich beschrieben habe, und vielleicht gibt es auch Momente in deinem Leben, wo du niedergeschlagen bist. Und vielleicht hast du auch schon in solchen Momenten einen Bibelvers aufgeschlagen, der dir eine Hoffnung in diese Situation gibt und dir eine Lösung anbietet für das Problem, das dich gerade beschäftigt. Und genauso ist es mir beim heutigen Predigttext gegangen. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel in Galater 5, Vers 1 aufzuschlagen. Galater 5, Vers 1. Ich lese hier nach der Übersetzung von Schlachter. Der Text ist auch an der Leinwand, aber ich persönlich profitiere immer mehr, wenn ich in meiner eigenen Bibel lese. Galater 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ich finde, dieser Text gibt den beiden Erfahrungen eine sehr passende Überschrift. Die Bekehrung und erste Liebe könnte man mit Freiheit überschreiben. Und den Druck, die Anstrengung und das Bemühen mit einem Joch der Knechtschaft. Denn genauso fühlt es sich doch manchmal an. Dieser Text hat mich hellhörig gemacht und ich wollte wissen, wie ich dieses Joch der Knechtschaft denn wieder loswerden konnte und die Freiheit, zu der mich Christus befreit hat, wieder erlangen kann. Außerdem macht hier Paulus grundsätzlich klar, dass die Erlösung in Christus Freiheit bedeutet. Offensichtlich gab es auch unter den Galatern Christen, die unter einem solchen Joch gelitten haben. Doch warum waren diese Gläubigen unter diesem Joch und was hat dazu geführt? Wir sehen das im Kontext, wenn wir weiterlesen, dass bestimmte Lehrer die Galater davon überzeugen konnten, dass der Glaube an Christus allein nicht reicht, um gerettet zu werden. Sie verkündeten, dass man nur gerettet werden konnte, wenn man neben dem Glauben an Christus auch das Gesetz hält und sich beschneiden lässt. Und ich bin sicher, sie konnten diese Aussagen auch mit Bibeltexten bestätigen. Diese Irrlehrer verkündeten also sozusagen ein Evangelium plus. Der Glaube an Christus plus Gesetz und Beschneidung, das führt zur Erlösung. Lesen wir weiter, was Paulus von diesem Evangelium plus hält. Wir sind immer noch in Galater 5 und lesen ab Vers 2. Siehe, ich Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Und ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Paulus wird hier sehr deutlich und sagt eindeutig, dass jeder, der versucht, durchs Gesetz oder die Beschneidung gerecht zu werden, aus der Gnade fällt und ihm sogar Christus nichts nützen wird. Warum sagt das Paulus hier so deutlich? Wir sind doch auch überzeugt, dass das Gesetz Gottes gut ist und wir es auch halten sollen, oder? Gibt es denn was Schlechtes daran, dass wir Gott gehorchen wollen? Dieser Text hat mich beschäftigt und ich frage mich, stehen wir auch in der Gefahr, Christus und ein bisschen plus von uns oder unseren Geschwistern oder vielleicht auch neuen Mitgliedern zu erwarten? Wie gehen wir denn mit Menschen um, die mit der Sünde kämpfen und sich nicht selber wieder aus dieser Gefangenschaft befreien können? Können wir ihnen helfen, wirklich frei zu werden? Oder hört unsere Kompetenz da auf, wo wir sagen können, was richtig und was falsch ist? Sagen wir ihnen einfach so liebevoll wie möglich, dass sie das lassen sollen, können ihnen aber nicht eine Unterstützung geben, frei zu werden? Warum hat Gott uns das Gesetz gegeben? Was ist der Zweck? Was ist die Aufgabe vom Gesetz überhaupt? Das Gesetz kann aufzeigen, dass eine Tat falsch ist. Das Gesetz kann auch aufzeigen, was wir tun sollen, was richtig ist. Doch das Gesetz kann uns nicht weiterhelfen, wenn wir fragen, wie soll ich das denn tun? Das ist nicht die Kompetenz des Gesetzes. Man könnte sagen, das Gesetz hat keine Kraft in sich. Es kann uns zwar den Fehler zeigen, es kann uns aber nicht helfen, das Problem zu lösen. Wo liegt denn die Lösung des Gesetzes? Was erfüllt das Gesetz? Manche könnten jetzt sagen, ja, wir lassen das Gesetz einfach weg. Das wäre einfach, aber auch das ist nicht die Lösung. Und das lesen wir auch hier von Paulus in Galater oder auch im Römerbrief. Hier ein Beispiel aus Römer 13,10. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Oder auch in Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Auch in Vers 13 im Kapitel 5 mit eigenen Worten zusammengefasst sagt Paulus, weil wir in der Freiheit sind, dienen wir einander aus Liebe. Die Liebe ist also kein Ersatz für das Gesetz, sondern sie erfüllt das Gesetz. Doch wie sieht das praktisch aus? Wie sollen wir denn das Gesetz der Liebe erfüllen? Ich versuche das mal an einem praktischen Beispiel zu illustrieren. Sagen wir, es gäbe ein Gesetz, das sagt, du sollst deine Mutter beschenken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich dieses Gesetz halten will. Zum Beispiel beobachte ich andere Menschen und stelle vielleicht fest, dass andere Leute ihrer Mutter Blumen zum Geburtstag schenken. Das muss es wohl sein, was das Gesetz von mir verlangt. Ich muss meiner Mutter auch Blumen zum Geburtstag schenken. Dabei gibt es aber mehrere Probleme. Vielleicht schenke ich die Blumen, weil ich denke, dass meine Mutter das von mir erwartet. Ich möchte sie nicht enttäuschen. So tue ich vielleicht etwas, das gut ist. Das Schenken kann so aber zu einer gewissen Last werden. Und genauso ist es auch beim Gesetz. Dazu kommt noch, dass meine Mutter Blumen nicht so besonders mag. Sie empfindet sie eher als eine Last, weil sie sich dann um die Pflege der Pflanzen kümmern muss. Es kann also sein, dass mein Versuch, das Gesetz "Du sollst deine Mutter beschenken" zu halten, mit einer guten Absicht trotzdem das Ziel verfehlt. Denn es bringt weder mir noch ihr wirklich etwas Gutes. Doch was ist die Alternative? Wenn ich meine Mutter aus Freiheit und Liebe beschenken kann. Aus Freiheit bedeutet, ich darf wissen, dass meine Mutter ihre Liebe zu mir nicht abhängig macht von dem, was ich ihr zum Geburtstag schenke. Das macht mich frei, mir selbst zu überlegen, womit kann ich meiner Mutter wirklich eine Freude machen. In ihrem Fall wären das jetzt zum Beispiel Postkarten mit lustigen Sprüchen drauf. Das mag sie viel mehr als Blumen. Das muss auch nicht genau unbedingt an ihrem Geburtstag sein. Vielleicht fühlt sich oder freut sich meine Mutter sogar mehr darüber, wenn ich immer wieder an sie denke und eine Karte schicke, auch ohne speziellen Anlass. Und aus Liebe zu schenken bedeutet, sie, also meine Mutter, im Blick zu haben. Und nicht, was andere tun oder vielleicht auch von mir erwarten. Ich handle aus Liebe und bin frei, ihr auf meine ganz persönliche und eigene Art eine Freude zu machen. Aber wenn ich aus der falschen Haltung oder aus Pflichtgefühl schenke, hat am Ende niemand was davon. Und auch das Gesetz kann so nicht erfüllt werden. Paulus macht im Galaterbrief deutlich, dass es bei der Erfüllung des Gesetzes nicht um die äußerlich richtige Tat geht. Wir müssen innerlich ansetzen. Die Motivation unserer Taten ist entscheidend. Wenn wir aus Liebe handeln, dann erfüllen wir auch automatisch das Gesetz. Doch da kommen wir zum nächsten Problem. Unsere menschliche Liebe ist nicht so, wie Gottes Liebe ist. Das, was wir tun, ist oft nicht selbstlos. Auch wenn wir andere beschenken, ihnen eine Freude machen oder unsere Liebe beweisen wollen, geht es dabei oft nicht um den anderen, sondern um mich. Auch dazu ein Beispiel. Wenn ich meiner Mutter Blumen schenke und ihr eine Freude machen möchte, dann möchte ich grundsätzlich, dass sie sich über mein Geschenk freut. Ich erwarte eine ganz bestimmte Reaktion von meiner Mutter. Doch was ist, wenn diese Reaktion nicht geschieht, wenn sie sich nicht freut? Bin ich dann enttäuscht oder vielleicht ein bisschen eingeschnappt? Habe ich ein Problem damit, dass sie sich nicht für den Blumenstrauß bedankt, weil ich ein Danke doch zumindest verdient habe? Hier sehen wir, dass die Erwartung oder man könnte auch sagen die Bedingung einen Unterschied macht, einen ganz entscheidenden Unterschied. Einerseits, wenn meine Mutter von mir ein Geschenk erwartet, dann setzt mich das unter Druck, ihr etwas schenken zu müssen. Aber auch andererseits setze ich meine Mutter genauso unter Druck, wenn ich ihr was schenke und dabei erwarte, dass sie sich darüber freut und sich bei mir bedankt. Und genau diese Erwartung zerstört die Freiheit. Und zwar auf beiden Seiten. Dazu kommt noch, dass wir unsere Erwartungen oft gar nicht bewusst sind, außer dann, wenn das Geschenk eben die Beabsichtigung nicht erfüllt, wenn die Reaktion anders ausfällt, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Nur dann kann ich wirklich sehen, ob mein Schenken meine Mutter im Auge hatte oder vielleicht doch mich selbst. Wann erfüllt also unser Schenken das Gesetz? Wenn der andere mit unserem Geschenk machen kann, was er möchte, und es unsere Liebe zu diesem Menschen nicht beeinträchtigt. Diese selbstlose und bedingungslose Liebe ist also die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe, die dem anderen hundertprozentige Freiheit gibt, auch das Falsche zu tun, ohne dass wir unsere Zuneigung zu dieser Person verlieren. Sind wir uns bewusst, dass Gott uns genau mit dieser Liebe liebt? Gott hat nicht einen Blumenstrauß gekauft, diesen uns geschenkt und hofft jetzt, dass wir uns darüber freuen und uns bedanken. Gott hat uns seinen eigenen und einzigen Sohn geschenkt, damit wir durch ihn leben sollen. Und dadurch hat er uns seine Liebe bewiesen. Aber Gott setzt uns nicht mit der Erwartung unter Druck, dass wir sein Geschenk annehmen. Er hat unser Bestes im Blick und gibt uns hundertprozentige Freiheit, auch wenn das bedeutet, dass wir sein Geschenk mit Füßen treten. Und Gott beweist jeden Tag, dass er damit umgehen kann, wenn Menschen sein Geschenk nicht wertschätzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das einfach nicht fassen. Diese Liebe kann ich nicht begreifen. Wie unendlich groß muss der Unterschied von Gottes selbstloser Liebe zu unserer oft ich-bezogenen Liebe sein? Was ist das schon, wenn wir jemandem einen Blumenstrauß schenken? Und trotzdem sind wir enttäuscht und vielleicht wütend, wenn die Menschen unser Geschenk nicht wertschätzen. Aber bei Gott ist das nicht so. Gott liebt uns, weil wir seine Liebe und sein Geschenk so dringend brauchen. Was schenkt uns Gott denn genau mit seinem Sohn? Was haben wir denn so dringend nötig? Gott schenkt uns seine selbstlose Liebe, die das Gesetz erfüllen kann. Denn nur mit seiner göttlichen Liebe können wir so lieben, wie es das Gesetz von uns verlangt. Auch dazu lesen wir im Galater 3,26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Um das geht es. Gott macht uns durch seinen Sohn zu seinem Kind. Christus ist unser Zugang zu dieser selbstlosen Liebe. Wir haben am Anfang festgestellt, dass das Gesetz uns nicht befähigen kann zu lieben. Und genau aus diesem Grund kam Jesus, damit wir durch ihn ein Kind Gottes werden und durch diese Verbindung mit unserem Vater im Himmel selbstlos lieben können. Ich möchte das mit Hilfe von einem Bild verständlich machen. Ich habe hier zwei Tuben mitgebracht. Die eine ist Mayonnaise, die andere Tomatenpüree. Die Mayo steht für die selbstlose Liebe Gottes und das Tomatenpüree steht für den Egoismus und Stolz. Frage, was ist passiert, wenn die Pharisäer Jesus ungerecht behandelt haben und in einer Situation ihn provozierten? Was ist da rausgekommen, als sie auf seine Tube gedrückt haben? Es kam Mayonnaise raus, also die Liebe Gottes. Es konnte gar nichts anderes rauskommen, denn es war nichts anderes in Christus drin. Nun, wie ist das bei uns, wenn uns jemand vielleicht zu Unrecht beschuldigt oder anklagt oder so und auf unsere Tube drückt? Es gibt eigentlich keinen Unterschied. Es kommt auch da einfach das raus, was drin ist. Wenn also Egoismus und Stolz oder Wut unsere Reaktion ist, dann zeigt es, dass das auch in unserem Herzen war. Das Problem dabei ist leider, dass wir von außen nicht sehen können, was in unserer Tube drin ist. Das ist uns nicht bewusst. Oft gehen wir doch davon aus, dass wir eine Mayonnaise sind, denn wir haben doch unser Leben an Christus übergeben und wir glauben doch an Gott. Doch dann kommen Situationen, die uns herausfordern, vielleicht Ungerechtigkeit. Jemand drückt auf uns und dann kommt aus dieser Mayo-Tube diese rote wüste Soße. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mir das passiert, dann schäme ich mich immer ganz sehr, also sehr, sehr stark. Ich versuche dann so oft diese Soße so schnell wie möglich aufzuwischen oder irgendwie zu verdecken, dass nicht alle sehen, was da gerade passiert ist. Ich nehme mir dann vor, beim nächsten Mal den Deckel so fest wie möglich zuzuschrauben, dass ja nicht diese Soße wieder rauskommt, dass ich mich beherrschen kann in der nächsten Situation, die mich vielleicht dann wieder herausfordert. Ich muss gestehen, es gibt manchmal sogar Situationen, wo ich versuche, diese rote Soße ein bisschen weiß zu färben. Vielleicht tue ich dann zwar das Richtige, aber eigentlich kommt es gar nicht vom Herzen. Eigentlich möchte ich das gar nicht, aber ich tue es halt. Ich färbe diese rote Soße. Doch hat das mit Freiheit zu tun? Ich bin sicher, dass Gott uns etwas anderes anbietet. Er hat eine andere Lösung. Wenn wir nämlich die rote Soße erkennen, müssen wir uns nicht schämen. Denn Gott sieht ja unser Herz und er weiß genau, was da drin ist. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen, und er möchte uns diese rote Soße bewusst machen, weil wir sie nicht sehen. Wenn das Falsche rauskommt, dann dürfen wir mit der ganzen Soße und auch mit der Tube zu Gott kommen und Christus fragen: Hilf mir, zeig mir meine falschen Erwartungen. Zeig mir, wo ich falsch war. Hilf mir, wirklich dein Kind zu sein. Wenn wir dann erkennen, wo wir falsch waren, dann dürfen wir ganz spezifisch diese Tube zu Gott bringen und sie durch die Mayonnaise ersetzen lassen. Und wenn dann wieder jemand darauf drückt, dann wird Mayonnaise auch rauskommen. Das ist das Ziel und auch der Grund, warum oft etwas Rotes aus uns rauskommt. Wir können diese Tomatenpüree-Tube kreuzigen und wieder Gottes Kind werden. Gehen wir nun zu den Aussagen vom Anfang zurück, dass wir das Ganze praktisch ein bisschen anwenden können. Meine Frage war, warum bin ich nicht so frei und unbekümmert wie bei meiner Bekehrung? Wie kann ich überwinden und dieses Joch der Anstrengung und das Zusammenreißen wieder loswerden? Mein Lösungsansatz war, wenn ich mehr Bibel lesen würde, ja, dann wäre alles besser. Wenn ich mir mehr Zeit fürs Gebet nehmen würde, dann hätte ich die Kraft zu überwinden. Diese Aussagen zeigen, dass ich glaube, ich muss zuerst etwas Gutes tun, damit Gott mich segnen und mir helfen kann. Das bedeutet ganz praktisch, dass ich glaube, dass ich irgendwie Mayonnaise aus dieser Tube rausbringen muss, damit mich dann im Anschluss Gott zu einer Mayonnaise machen kann. Das ist unmöglich und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Gehen wir zurück zum Beispiel mit dem Geschenk von meiner Mutter. Diese Aussagen zeigen, dass ich glaube, meine Mutter liebt mich nur dann, wenn ich ihr auf den Geburtstag witzige Karten schenke. Ich muss meine Liebe mit meinen Taten beweisen und ich muss mir ihre Liebe erarbeiten. Ist das so? Ganz bestimmt nicht. Und warum nicht? Weil meine Mutter mich liebt, weil ich ihr Sohn bin. Punkt. Und genauso ist es auch bei unserem Vater im Himmel. Gott ist nicht bei mir und sorgt für mich, weil ich Bibel lese oder eine Bibelschule besuche. Gott ist bei mir, weil ich sein Kind bin. Das macht den Unterschied. Das ist die einzige Voraussetzung, dass ich mit meinem Vater wieder eins werden kann. Und ich will, und weil ich sein Kind bin, verbringe ich Zeit mit ihm. Diese Gemeinschaft wird auch dann nicht unterbrochen, wenn ich die Bibel wieder zuschlage oder vielleicht mein Gebet beende. Nein, das geht weiter, den ganzen Tag, egal was ich tue. Wenn ich sein Kind bin, dann arbeite ich mit Gott zusammen und wachse im Glauben und Vertrauen zu ihm. Nicht mein Tun ist entscheidend, sondern meine Identität. Weil Gott mein Vater ist, darum ist er immer mit mir. Wie kann ich also richtig reagieren, wenn diese Zweifel aufkommen und mich nach der ersten Liebe wieder zurücksehne? Ich rufe mir dann einfach ins Bewusstsein, dass Christus mir sein Leben geschenkt hat. Egal wie ich mich fühle, ich darf mich daran festhalten, Gottes Kind zu sein. Wichtig ist, dass alle Gedanken, die mich unter Druck setzen und meinen Fokus auf das Richtige, was ich tun sollte, richten, diese Gedanken können nicht von Gott kommen, weil sie eine Lüge sind. Wenn das passiert, kann ich meinen Gedanken in die Schranken weisen und ihnen klar machen, was Christus für mich getan hat und wer ich in ihm heute bin. Ich bin nicht ein Kind Gottes, weil ich etwas Richtiges oder Gutes getan habe. Gott macht mich zu seinem Kind, damit ich überhaupt fähig bin, etwas Gutes und Richtiges zu tun. Und ganz wichtig, auch das tue ich nie aus Pflichtbewusstsein. Denn durch meine neue Identität wird der Wille Gottes zu meinem Willen. So halte ich das Gesetz, aber ganz natürlich, weil Gott mich verändert hat. Und das bedeutet Freiheit. Unser Herz hat viele von diesen Tomatenmarkthuben in sich. Und unser Vater im Himmel weiß das. Und er möchte von uns alle diese roten Tuben wegnehmen. Er möchte uns davon befreien. Wir dürfen alle diesen roten Batzen dankbar sein, wenn sie rauskommen. Denn nur so können wir mit ihm diese mühsamen Tuben da weg loswerden. Ich versuche mich immer mehr darüber zu freuen. Es gelingt mir noch nicht, aber ich denke, das ist das, was Gott möchte. Dankbar zu sein. Dankbar für meine Fehler, weil sie dazu da sind, endgültig wegzugehen. Christus hat uns zur Freiheit befreit. Und wir dürfen in dieser Freiheit bleiben und uns an Christus und seinem Werk festhalten. Und dadurch werden auch unsere Taten ihn ehren und uns in der Freiheit behalten. Amen.